ARD. 2016. Ein Forschungsteam entdeckt in der Nähe von Kairo in Ägypten einen sensationellen Ort. Eine unterirdisch angelegte Balsamierungswerkstatt. Also ein Platz, an dem die Ägypter vor 2500, 3000 Jahren ihre Toten als Mumien vorbereitet haben. Für, ich nenne es mal, ihre weitere Reise. Hallo, ich bin Stefan Geier. Ja, das war damals deswegen so spektakulär, weil es die erste Balsamierungswerkstatt überhaupt war, die man gefunden hat. Und damit, so war zumindest damals die Hoffnung, damit wollte man endlich herausfinden, wie genau ist das gemacht worden, diese Mumifizierungen? Was ist das genaue Rezept? Was sind die genauen Zutaten? Es ist zwar zum Teil gelungen, aber jetzt, und deswegen schauen wir in dieser Podcast-Folge ganz genau auf dieses Thema, jetzt zeigt sich, dieser Fund von damals, das war vielleicht der Anfang, um das Rätsel wirklich zu lösen.
IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
Es sind ja viele Sachen aus dem alten Ägypten, die ein großes Geheimnis immer noch sind und eben auch diese Mumifizierungspraxis. Wie gut es funktioniert hat damals, das sieht man ja immer wieder, wenn gut erhaltene Mumien entdeckt werden oder wenn man sie auch im Museum anschauen kann. Was erwartet euch also in dieser Folge heute? Wir haben einen Gast, der war damals beteiligt, nachdem diese Balsamierungswerkstatt entdeckt worden ist, war beteiligt an der Analyse der einzelnen Stoffe, mit denen da hantiert worden ist. Und er wird uns bestimmt gleich mit dorthin nehmen. Und Sebastian Kirschner aus dem IQ-Team, der war bei einem ganz besonderen Experiment dabei, denn jetzt wollen Forscherinnen und Forscher das ganz genaue Rezept für diese Mumifizierung herausfinden. Und das machen sie an menschlicher Haut. Das ist nicht so gruselig, wie es vielleicht klingt, aber sehr faszinierend. Ja, was sagt dieser Mann dazu? Philipp Stockhammer, Professor für Archäologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Weil dieses neue Experiment, das bringt ja vielleicht zu Ende, was er mit seiner Entdeckung angefangen hat. Herr Stockhammer, ich grüße Sie. Willkommen im IQ-Podcast.
Ja, guten Morgen, Herr Geier.
Bevor wir gleich schauen, was die Kolleginnen da an menschlicher Haut ausprobieren, warum umgibt diese Kultur, die Ägypter, bis heute diese, ja, eine Faszination, manchmal sogar Bewunderung?
Es ist interessant zu sehen, wie sehr die ägyptische Kultur uns im Prinzip seit 2000 Jahren fasziniert. Also die Römer waren davon fasziniert, das ganze 19., 20. Jahrhundert war davon fasziniert und wir sind es immer noch. Und ich denke, das ist natürlich einerseits nicht nur die Pyramiden und diese großartige Architektur, diese einmalige Kunst, sondern es ist einfach auch dieses Streben der alten Ägypter nach Unsterblichkeit. Und dieses Streben nach Unsterblichkeit ist natürlich so ein Grundbedürfnis viele Menschen, sozusagen die Idee, was bleibt für immer. Ja? Und die Ägypter haben das einfach perfektioniert. Das muss man ihnen lassen. Die Ägypter haben einfach geschafft, Dinge für die Ewigkeit zu schaffen. Nicht nur die Pyramiden, sondern eben auch durch ihre unglaublich spannenden Mumifizierungspraktiken.
Nehmen Sie uns doch mal mit. Sie haben vor einigen Jahren die Überreste der Balsamierungswerkstatt in Saqqara analysiert. Wie stellen wir uns das da vor? War das Zufall, diese Entdeckung?
Letztlich war es Zufall, dass man diese Werkstatt entdeckt hat. Also die Ausgrabung, die Ramadan Hussein damals geleitet hat, hat ja nicht damit gerechnet, dass wir jetzt da eine Werkstatt ausgraben. Aber im Endeffekt hat er eben eine Anlage freigelegt zwischen verschiedenen anderen Grabanlagen, die im oberen Bereich aus so Art Schwimmbecken bestand. Also es war natürlich nicht zum Schwimmen, sondern hat man eben die Toten mit Natron eingesalzen, diese oberirdischen Becken. Und dann gab es eben eine 13 Meter tiefe Kammer unterirdisch, in der eben dann die eigentliche Balsamierung stattgefunden hat. Und das Spannende war eben, überhaupt mal so eine Anlage zu finden. Und für uns jetzt, die wir die Analysen gemacht haben, war besonders spannend, dass die eben die Keramik, die sie für die Balsamierung genommen haben, die war aus dieser unterirdischen Kammer. Die hatte man schön beschriftet, für was man die jeweils braucht. Und nachdem man sie nicht mehr gebraucht hat, hat man sie einfach außerhalb dieser Balsamierungswerkstatt entsorgt. Und das war eigentlich das, was uns so interessiert hat, dass wir sozusagen nicht nur die Räumlichkeiten, sondern auch die Objekte aus dieser Balsamierungswerkstatt hatten.
Und Sie haben dann aus diesen Überresten eben, wie Sie sagen, die Stoffe, die Materialien herausfiltern können, offenbar, nach so langer Zeit, nach 2500 Jahren. Was haben Sie da gefunden?
Also es ist eben möglich, Substanzen aus dem Ton herauszulösen, der sich während der Nutzung des Gefäßes dort sozusagen konzentriert auf molekularer Ebene. Es ist total spannend, dass sowas möglich ist, dass ich meine, nach, weiß ich, 3000 Jahren noch sehen kann, was in dem Gefäß drin war, fasziniert mich immer noch. Und was für uns spannend war, die Gefäße waren eben beschriftet, das ist die Substanz für den Kopf, das ist die Substanz für die Haut, das ist für die Binden. Und das war eben beschriftet, aber das heißt nicht, dass wir wissen, was drin war. Und wir konnten dann innen verschiedene Rückstände feststellen. Wir konnten zum Beispiel Zedernöl feststellen, wir konnten Pistazienharz feststellen, wir konnten aber auch einige tropische Harze feststellen, Baumharze wie Elemi oder Damar. Aber das Interessante ist eben, es waren immer Mixturen aus verschiedenen Substanzen, die Ägypter, wie soll man sagen, auf ganz chemisch und sehr kompetente Weise zusammengemischt haben. Und das, ich meine, vor 3000 Jahren, ja, ohne dass die alten Ägypter jetzt ein tiefes Kenntnis an Mikrobiologie oder organischer Chemie hatten. Und das fasziniert mich schon bis heute.
Also dann hat man sozusagen entdeckt, was die Ägypter damals wirklich verwendet haben, die Zutaten für dieses, ich nenne es mal laienhaft, Balsamierungsrezept. Aber was damals offen geblieben ist, ist die ganz genaue Dosierung. Also wie viel von was brauche ich jetzt für dieses Rezept, damit am Schluss wirklich eine gut konservierte Mumie übrig bleibt. Und da kommen wir jetzt zum aktuellen Experiment, weil genau das wollen ja Ihre Kollegen jetzt herausfinden. Und Sebastian Kirschner aus dem IQ-Team, der hat sich das Experiment vor Ort zeigen lassen.
30 Proben menschlicher Haut, jeweils rund 5 auf 10 cm groß und etwa fingerdick. Sie liegen in 3 Plastikwannen in einem Labor am Institut für Rechtsmedizin in München. Archäologin Pia Kruszewski hat fast täglich mit diesen Proben zu tun.
Die 3 Proben hier unten riechen sehr stark nach Käse, weniger nach Harz, was wir eigentlich erwarten würden. Und die Proben hier oben, die wir 32 Tage im Natron hatten, riechen so gut wie gar nicht.
Und vor allem nicht mehr faulig wie am Anfang, sagt Pia Kruszewski. Für ihre Masterarbeit will sie die Hautproben trocknen, waschen, balsamieren. Alles, wie es im großen Maßstab einst wahrscheinlich auch die alten Ägypter vor über 2500 Jahren gemacht haben.
Wir wissen von den Details, wie man dort vorgeht, eigentlich relativ wenig. Wir möchten jetzt herausfinden, in welchen Zeitabschnitten hat was stattgefunden, über welche Dauer. Wir lernen auch die Balsamierungssubstanzen kennen, wie verhalten die sich, wie müssen wir die mischen.
Pia Kruszewski hat die Haut aus Körperspenden über einen Monat lang in Natronsalz getrocknet. Jetzt hat sie das Salz entfernt und dokumentiert Aussehen, Gewicht und eben den Geruch der Haut. Außerdem nehmen die Wissenschaftler Proben, um Gewebe, DNA und Proteine zu analysieren. Für Pathologe und Mumienforscher Andreas Nährlich, der das Projekt betreut, nicht ganz einfach. Er braucht sogar eine Säge.
Einige sind schon so weit ausgetrocknet, dass hier mit einem scharfen Skalpell man schon gar nicht mehr eine Probe nehmen kann. Das ist überraschend, aber letztendlich schauen wir mal.
Als nächstes werden die Proben mit Wein gewaschen. Und dann, heute zum ersten Mal, mit unterschiedlichen Mixturen balsamiert. Etwa mit Elemi, Mastix, Zypressen und Zedernöl. Exotische Zutaten, deren Verwendung erst seit wenigen Jahren bekannt ist. In Saqqara, nahe Kairo, hatte ein deutsch-ägyptisches Forscherteam 2016 eine unterirdische Balsamierungswerkstatt entdeckt. Darin antike Öl- und Salbgefäße. In Laboranalysen in Kairo konnten Wissenschaftler deren Inhalt ermitteln.
Es war tatsächlich ein Durchbruch, weil es der erste archäologische Beleg dafür war, welche Substanzen verwendet worden sind. Also es sind Öle, sind Fett, sind Harze, die wir quasi ableiten aus den Untersuchungen der Balsamierungswerkstätte von Saqqara. Allerdings ohne Kenntnis der Konzentrationen. Bis dahin wusste man ein bisschen was eben aus diesen Herodot- und Diodorus-Siklus-Beschreibungen.
Mit den Angaben der antiken Geschichtsschreiber hat Andreas Nährlich schon vor über 10 Jahren versucht, die Mumifizierung nachzuvollziehen. Damals hat er ein Schwein präpariert. Das Problem bis heute? Die Angaben von Autoren wie Herodot sind ungenau.
Man muss davon ausgehen, dass sie Informationen nur aus zweiter Hand hatten, also letztendlich einfach vom Hörensagen übernommen haben.
Um jetzt mehr herauszufinden, mischen die Forscher die Zutaten in verschiedenen Verhältnissen an und kochen sie, bevor sie die Hautstücke vorsichtig damit bepinseln. Der Vorteil? Die Wissenschaftler arbeiten mit den Originalzutaten an gleich mehreren Versuchsobjekten. Und sie können die Ergebnisse, die sie gewinnen, 1:1 vergleichen, sagt Pia Kruszewski.
Da wir das jetzt auch an menschlicher Haut ausprobieren können, sind wir viel näher am Original dran, viel näher an der Mumie, an der ägyptischen Mumie.
Bis Herbst sollen erste Ergebnisse des Experiments vorliegen, so der Plan der Archäologin und des Mumienforschers. Doch bis dahin stehen noch einige Tage mit Balsamieren auf dem Programm.
Also wir haben gehört, die ersten Ergebnisse wird es im Herbst geben. Das dauert dann noch ein bisschen. Man muss an dieser Stelle vielleicht sagen, diese menschlichen Hautproben stammen aus Körperspenden von Verstorbenen. Philipp Stockhammer ist immer noch bei uns, Professor für Archäologie und ja, damals an der Analyse dieser Zutaten auch beteiligt aus der Balsamierungswerkstatt, die ja der Ursprung waren, damit diese Experimente jetzt so überhaupt gemacht worden sind. Herr Stockhammer, wenn Sie das jetzt verfolgen, was jetzt gemacht wird, ist da auch so ein bisschen Stolz dabei, weil das ist ja so ein bisschen das Erbe dieser Entdeckung von damals.
Ja, natürlich erfüllt mich das mit Stolz, dass eine meiner Studierenden zusammen mit Andreas Nährlich dieses Projekt da jetzt durchziehen kann. Ich finde es absolut großartig, weil es letztlich diese Ergebnisse von damals, die wir erzielt hatten, nämlich die verschiedenen Substanzen benennen zu können, jetzt einfach auf eine neue Ebene bringt. Ja? Das war damals einfach für mich so ein bisschen unbefriedigend. Wow, wir wissen, die und die Substanzen haben eine Rolle gespielt, aber wie haben die denn gewirkt? Und wir konnten damals in unserer Publikation letztlich nur spekulieren. Wir wissen, die sind irgendwie alle antibiotisch und auch gegen Pilze, so. Aber wie genau wirkt was und wie genau muss ich die Dinge mischen, dass sie wirklich so perfekt wirken? Und das kann man eben noch durch Experimente ermitteln und dass wir dieses experimentelle Setting jetzt aufbauen konnten, ist einfach grandios. Und es gibt eben auch noch kein entsprechendes experimentelles Setting. Es gab immer mal wieder einzelne Mumifizierungsexperimente und Herr Nährlich hat ja da mit dem Schwein auch wirklich spannende erste Arbeiten gemacht. Aber jetzt kann man das Ganze wirklich mit so einem systematischen Setting einfach neu ausprobieren und letztlich schauen, welche Mischung der Substanzen hat denn die beste Wirkung gehabt, wie können wir uns dem annähern. Bislang sind diese Mischungen eher so wie Kochrezepte einer Großmutter, die sozusagen sagt, na, dann nimmst halt ein bisschen was von dem und von dem und von dem, aber letztlich sagt dir die Großmutter eben nicht, wie viel und wie du es genau mischt. Und wir müssen jetzt sozusagen aus dem, was Großmütter so halt sagen, was alles reinkommt, zu dem kommen, wie es denn wirklich schmeckt. Also das ist sozusagen, jeder kann es im Prinzip selber mal versuchen, indem er einfach die Zutaten der Großmutter nimmt und schaut, ob er was daraus kochen kann.
Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil meine Großmutter, ich stamme aus der Oberpfalz, hat immer gesagt, da nimmst du Handtattel voll. Ja, wie viel ist das?
Ja, genau so.
Jetzt haben wir mehrfach gehört von dieser Zutatenliste. Haben sich denn die Analysemethoden in den letzten 10 Jahren eigentlich inzwischen verändert oder sagt man, die Zutaten, die sind fix?
Wir haben die ja sozusagen nach dem neuesten Stand der Technik gemacht und ich würde sagen, da hat sich jetzt technisch nichts mehr verändert, was wir da identifizieren konnten. Das ist sozusagen der bestmögliche Stand der Technik. Aber wie schon gesagt, was wir halt identifizieren konnten, waren die Dinge, die im Gefäß bleiben. Das heißt, es gibt natürlich auch Substanzen, die einfach keine Spuren hinterlassen. Bier ist zum Beispiel so eine Substanz, die hinterlässt so gut wie keine Spuren. Das heißt, wenn da Bier mit reingemischt war in diese Balsamierungssubstanzen, wir würden es nicht feststellen können, ja. Wein hinterlässt gute Spuren, das kann man dann wieder sehen. Also das sind so Dinge, dass wir A überlegen müssen, was haben wir natürlich nicht. Und was jetzt natürlich Pierre Kruszewski und auch Andreas Nährlich machen, ist, dass sie natürlich nicht nur unsere Ergebnisse, sondern auch Texte heranziehen, die uns über Balsamierungen informieren und dadurch natürlich auch so ein ganzheitlicheres Bild erreichen. Ja? Das Problem bei den Texten war halt, dass da Wörter vorkamen, die wir letztlich nicht mit einer Substanz verbinden konnten. Wir konnten die lesen, aber halt wussten nicht, was damit gemeint ist. Und das konnten wir jetzt mit unseren Analysen eben in Saqqara damals klären.
Bei einer Sache müssen Sie mir trotzdem noch helfen, Herr Stockhammer. Ich habe da so ein bisschen eine Schere im Kopf. Also wir sprechen über Verfahren vor 2500, 3000 Jahren grob. Jetzt sehen wir heute, da ist eine Mumie, da hat das möglicherweise gut funktioniert. Wenn ich mich heute ins Labor stelle und versuche, dieses Rezept nachzumachen, ich kann ja nicht 2500 Jahre warten und schauen, ob es funktioniert. Also woran sieht man denn, dass man auf dem richtigen Weg ist?
Wenn Sie sich mit Verwesungsprozessen von Körpern auseinandersetzen, also dann funktioniert es unglaublich schnell. Ja, natürlich in dem Fall wäre jetzt weniger durch Insekten, was ja ein klassischer Fall ist für solche Prozesse, sondern eben durch Bakterien und andere Mikroorganismen auf der menschlichen Haut. Und letztlich werden wir sehen können wir durch diese Mischung aus Natron und dann die Balsamierungssubstanzen diesen vor allem bakteriellen Prozess stoppen. Ja? Das heißt, es geht vor allem darum, deswegen machen wir nebenher auch Analysen der Bakterien auf der Hautoberfläche, Proteinanalysen. Wir machen ja ganz, ganz viel, begleiten ja die Analysen mit einem breiten Spektrum naturwissenschaftlicher, sozusagen Mikroanalysen, um eben zu sehen, ob wir diesen sofort einsetzenden Verwesungsprozess der Haut stoppen können. Und wenn es uns gelingt, den zu stoppen, dann kann man davon ausgehen, dass der auch sozusagen auf lange Zeit gestoppt ist. Wie lange der gestoppt ist, das können wir nicht sagen, aber wir gehen davon aus, dass wenn es zu keiner bakteriellen Aktivität nach zu langer Zeit kommt, dass das dann auch eine stabile Situation ist. Also letztlich glaube ich, wenn Sie diese Haut ohne Balsamierungssubstanzen einfach so liegen lassen würden, dann wäre da einfach nach 60, 70 Tagen kaum noch was übrig. Und wir können jetzt eben sehr schön dann sehen, hoffentlich, welche Rezepte es wirklich effektiv schaffen, dass schon nach kurzer Zeit die Bakterientätigkeit eingestellt ist. Und dann kann man davon ausgehen, dass das Rezept ist. Muss eben, diese Verwesung ist nichts, was im Laufe von Jahrhunderten passiert, sondern die passiert sofort und die müssen sie entweder sofort stoppen und dann ist sie auch gestoppt oder halt eben nicht. Und ich glaube, deswegen haben wir da schon eine Chance, das gut zu ermitteln.
Im Herbst soll es die ersten Ergebnisse geben, haben wir gerade gehört. Gehen wir mal davon aus, dass es alles gut funktioniert. Und wir werden sie hier auch weiter verfolgen, weil wir wissen, dass die EQ-Podcast-Hörerinnen und Hörer gern diese archäologischen Themen hören. Wäre dieser Weg, Herr Stockhammer, den die Kollegen mit der Entdeckung dieser Werkstatt angefangen haben, sie damit den Analysen weitergeführt haben, ist der dann zu Ende und wir haben dann dieses Buch "So haben die Ägypter balsamiert" geschrieben?
Jein. Also ich würde erst mal sagen, ich meine, bislang war unser Wissensstand, wir wissen eigentlich gar nichts wirklich über ägyptische Balsamierung. Nach diesem Experiment und unseren Forschungen kann man sagen, wir haben einen ganz großartigen, wichtigen neuen Einblick in die Balsamierung bekommen. Aber ich meine, die ägyptische Balsamierung gibt es über 3000 Jahre, ja? Da wird sich natürlich was getan, aber das sehen wir auch, dass sie in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christus sich nochmal verändert und komplexer wird. Die Ägypter hatten natürlich auch, das sehen wir aus den Texten, sozusagen verschiedene Packages. Je nachdem, wie reich sie waren, haben sie dann die Balsamierung im Platin-Package, Gold-Package oder halt den Standard bekommen. Ja? Das heißt, der nächste Schritt wird jetzt natürlich sein, auch zu verstehen, wie sich diese Balsamierung entwickelt hat. Und was natürlich spannend für mich jetzt auch als Wissenschaftler ist, besonders spannend, die Ägypter hatten ja letztlich, die hatten ja keine mikrobiellen Kenntnisse, aber allein aus jahrhundertelanger Erfahrung ihre Praktiken perfektioniert. Und dann ist für mich natürlich auch spannend zu sehen, wie sich so eine Praxis perfektioniert. Also ich würde sagen, wir sind einen Meilenstein vorangekommen, wenn wir diese Analysen jetzt abgeschlossen haben und sehen aber dadurch erst sozusagen all die Möglichkeiten, die sich im Folgenden ergeben. Also ich würde sagen, ja, es ist ein Meilenstein und B, ach, es wird so spannend, was in Zukunft einfach alles noch möglich sein wird.
Also das Buch kriegt dann noch ein paar Kapitel dazu. Jetzt ist es ja in der Wissenschaft oft so, besonders spannend wird es ja dann, wenn es Überraschungen gibt, die man nicht erwartet hat. Was könnte das in diesem Fall sein?
Es ist immer schwierig, über Dinge zu sprechen, von denen ich keine Ahnung habe. Aber ich denke, eine der Dinge kann sein, dass zum Beispiel bestimmte Vermischungen deutlich besser wirken als andere, wo man sich dann überlegen muss, oder bestimmte Harze besonders effektiv sind. Und das ist was für mich durchaus spannend ist, sondern auf ganz kleinen Ebene. Auf einer ganz großen Ebene ist es für mich natürlich spannend zu sehen, fast alle Substanzen, die wir in Saqqara identifiziert haben, kommen von außerhalb Ägyptens. Die kommen aus der Levante, also Gegend heutiges Israel, Libanon. Die kommen zum Teil aber auch aus Südostasien oder dem tropischen Afrika. Und letztlich, wenn wir feststellen sollten, dass die wirklich effizienten Substanzen alle von außerhalb Ägyptens kommen, dann wirft es natürlich ein unglaubliches Schlaglicht auf die Notwendigkeit ganz früher, wie soll man sagen, fast schon interkontinentaler Kontakte, um die Balsamierung möglich zu machen. Und also das hoffe ich natürlich. Ja, das ist so das, was ich natürlich, wenn wir feststellen, es sind alles die lokalen Substanzen, die entscheidend sind, das Restliche ist nur so ein bisschen Pipapo. Das wäre natürlich jetzt irgendwie, ist auch eine Möglichkeit. Aber da bin ich jetzt einfach gespannt. Und da ich mich sehr für frühe Globalisierungsprozesse interessiere, wäre es natürlich für mich sehr spannend zu sehen, inwiefern sozusagen die Erhaltung der Toten elementar war für die Vernetzung der Lebenden.
Und wir werden das Thema natürlich auch weiter verfolgen. Die Begeisterung spricht aus Ihren Worten. Dann sage ich vielen Dank für diese Informationen, für Ihre Geschichte, auch die Einordnung. Philipp Stockhammer, Professor für Archäologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Danke, dass Sie uns in diese Geschichte mitgenommen haben.
Ja, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse.
In den Shownotes, da haben wir euch nochmal die Infos zu den Entdeckungen damals in Saqqara verlinkt, also womit alles angefangen hat, könnte man sagen. Und ein kurzer Hinweis noch, unsere IQ-Umfrage läuft nur noch sehr kurz. Also wenn ihr noch mitmachen wollt und damit auch euren Namen in den Lostopf werfen wollt, dann müsst ihr schnell sein. Den Weg dorthin findet ihr auch in der Beschreibung. Die Redaktion dieser Folge hatte David Globig. Schön, dass ihr bei dieser, ich nenne es mal, archäologischen Detektivgeschichte heute dabei wart. Ich bin Stefan Geier. Bis bald.